Muss das ein bisschen verdauen. Auf jeden Fall, was sie mir so erzählt hat. Und ich weiß auch in den Interviews nicht so genau. Also ich will ja das gar nicht werten.
Ha! Und deswegen tue ich es de facto eben, indem ich mich hier jetzt selber noch mal im Bettchen filmen muss, um den Leuten zu sagen, oh, ich muss das verdauen. Ich will das ja nicht werten, aber ich muss das verdauen. Ja, die hat da was gesagt, was ich verdauen muss. Das hat sie nach keinem einzigen Wortbeitrag der anderen Protagonisten, die wir bis jetzt gesehen haben, gesagt. Nein, das sagt sie natürlich, nachdem jemand sich da pro AfD geäußert hat.
Die AfD gewählt hat?
Ja. Ich hab's auch gewählt.
Okay, warum?
Eine soziale Ungerechtigkeit angesprochen hat zwischen den Inländern und den Ausländern.
Ich würde sagen, über 50% arbeiten gar nicht. Die leben nur auf unsere Kosten.
Da sie das nicht werten will, sagt sie uns allen, dass sie das nochmal verdauen möchte, weil das ja keine Wertung ist. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Clownies AfD-Wähler und geflüchtete Wut- oder Verzweiflungswelt. Ja, meine lieben Freunde, ich spüre beides, wenn ich über den folgenden Beitrag nachdenke. Ihr könnt es sehen, Y-Kollektiv hat mal wieder eine wunderbare neue Selfie-Journalismus-Reportage rausgehauen. Anhand des Like-Dislike-Verhältnisses könnt ihr erkennen, ohne mein Zutun sind hier die Dislikes immer noch nach wie vor in der absoluten Mehrzahl, 2690 Likes zu 4496 Dislikes. Die Kommentare sprechen an der Stelle auch für sich, das ist so hohl, genauso stumpf wie die Bild, nur das gute Milieu. Oder hier, haben wir die Reportage komplett angeguckt, nachdem ich das Reaction-Video von Prinz gesehen habe. Oh, der gute Alex hat was dazu gemacht. Oh mein Gott, er hat leider wirklich recht. Wie man so viel unprofessionellen Journalismus betreiben kann, ist sagenhaft eine Schande für den Öffentlich-Rechtlichen und schade um unsere Steuergelder. Ob es eine Schande für den Öffentlich-Rechtlichen ist oder einfach halt der Öffentlich-Rechtliche, andere Frage. Journalismus geht anders, schreibt man hier. Wieder mal eine richtig schlechte Doku vom Y-Kollektiv. Die Leute sind sich einig, dass wir hier absolutes Reaction-Gold vor uns haben. Und ich werde diese Reaction natürlich abkürzen, gerade aufgrund der Tatsache, dass es sich, wir können hier einmal durchscrollen, eben um Selfie-Journalismus handelt. Das heißt, wir filmen die ganze Zeit, wie die Dame, die die Doku macht, irgendwo hingeht, wie sie ihr Fahrrad hier hinten reinpackt, wie man hier an einer roten Ampel steht, wie man hier wieder Auto fährt. Und hier sind wir dann tatsächlich endlich angekommen in einer Flüchtlingsunterkunft. Und auch hier sollte sich jeder einfach mal selber ein Bild darüber machen, wie repräsentativ sind die Begegnungen, die diese Dame in der einzigen Flüchtlingsunterkunft, in der man filmen durfte, gemacht hat.
Nur diese lässt mich mit Kamera rein.
Wissen Sie, wo Frau Zimmermann oder Herr Frischmuth sind?
Auch hier könnte man die Frage stellen, warum lassen andere Flüchtlingsunterkünfte sie nicht mit der Kamera rein? Was für Zustände herrschen in diesen Unterkünften, dass man sie lieber nicht gefilmt und veröffentlicht weiß?
Auch 20 Kinder leben hier und um deren Betreuung soll ich mich als Praktikantin kümmern.
Okay, also wir haben über 100 Personen, 20 Kinder. Ratet mal, wer uns hier primär vor die Kamera laufen wird.
Mein Aushang ist aufgefallen. Reza aus dem Iran möchte mich kennenlernen.
Wir lernen jetzt an der Stelle Reza aus dem Iran kennen. Und an der Stelle sehen wir es, allein schon die erste Begegnung ist halt der absolute Einzelfall.
Reza ist trans. Er wurde im Iran misshandelt. Seitdem er offen als Mann lebt, hat er außerdem Familie, Job und Freunde in seiner Heimat verloren.
Wir lernen nun einen Iraner kennen, der trans ist. Wie viele Trans-Iraner finden ihren Weg im Zuge der unkontrollierten Massenmigration nach Deutschland? Wie viele Trans-Iraner gibt es überhaupt? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man bei Y-Kollektiv diesen einen hier in der Unterkunft dann antrifft? Böse Stimmen würden mutmaßen, da wusste man vielleicht schon vorher, wen man in dieser Unterkunft antreffen würde, weil man vorher mit ihr im Kontakt stand und man mit denen darüber geredet hat, ey, mit wem können wir hier ins Gespräch kommen? Wer wäre gut dafür, damit wir den Leuten zu Hause ein Bild vermitteln können, dass all die Vorurteile, die wir haben im Hinblick auf die Demografien, die zu uns kommen. Und es sind keine Vorurteile, es sind statistisch signifikante Urteile, die wir treffen können. Anhand von etwaigen Statistiken, anhand der Tatsache, dass eben primär junge Männer kommen. Ja, wie können wir das irgendwie wieder relativieren? Zum Beispiel durch eine Begegnung wie dieser hier.
Auch hier in der Unterkunft benötigt er besonderen Schutz und hat deshalb ein eigenes Zimmer.
Okay, Moment mal. Wir sprechen diese Sachen hier auch nur einfach in irgendeinem Nebensatz an. Vor wem nochmal einen besonderen Schutz innerhalb der Unterkunft? Vor dem Hintergrund, was uns hier im Laufe dieser Reportage oder Dokumentation präsentiert wird, wird nie die Frage beantwortet, vor wem konkret er denn jetzt hier innerhalb der Unterkunft Angst haben muss. Warum er diese Angst haben muss. Oder eben sie ist ja dann eigentlich eine Frau.
Ich komme aus dem Iran, aus Kaserun.
Meine Heimatstadt liegt im Südwesten Irans.
Wir werden jetzt eine emotionale Geschichte hören, ja, darüber, wie man seinen Weg hier hingefunden hat. Und auch hier muss man trotzdem immer noch sagen, warst du erst in Deutschland sicher? Die Antwort ist natürlich nein. Ja, auch du solltest hier eigentlich kein Asyl bekommen, weil du über sichere Drittstaaten zu uns gekommen bist. Ende aus. Ende der Diskussion. Wir springen ein bisschen zur nächsten Begegnung. Und zwar kommt jetzt hier auch der nächste emotionalisierende Moment. Sie sitzt jetzt hier wieder vor der Unterkunft. Und was sehen wir? Natürlich mal wieder nur Frauen und Kinder. Ach. Ja, siehst du, das kleine Mädchen dort lächelt? Wollen wir nicht einfach sämtliche Gesetze im Hinblick auf unsere Grenzen fallen lassen und alle reinlassen? Also es ist halt buchstäblich dieses Meme, was wir hier verwirklicht sehen. Auch hier eine junge Frau aus Syrien, die wir jetzt gleich hören werden, ohne Kopftuch. Aus Syrien ohne Kopftuch. Also auch unter der Gruppe der Frauen definitiv eine Ausnahme. Und wir bekommen natürlich mal wieder ein emotionalisierendes Interview, was uns eben auf emotionaler Ebene dazu bewegen soll, zu sagen, gut, wenn dieser Dame das hier so wichtig ist, hier zu sein, dann müssen wir wohl die Grenzen auflassen und auf sämtliche Gesetze im Hinblick auf unsere Asylpolitik nichts mehr geben.
Mm-hmm. Do you feel safe?
Yes. For me as a single woman, that I don't have a man that I'm already attached to, yeah. I really feel more free than the others. I can have my own child without a man.
Yeah.
I can have a boyfriend, I can marry, I can do whatever.
I can have two boyfriends.
Ah, du kannst auch polyamor sein. Wie viele Frauen aus fundamental muslimischen Ländern, die hier hinkommen, hielten es für eine plausible Möglichkeit, hier dann gleich mit zwei Männern eine polyamore Dreiecksbeziehung anzufangen? Wie viele Frauen aus muslimischen Ländern kommen nach Deutschland mit dem Vorteil im Hinterkopf, hier kann ich dann auch alleinerziehend sein?
I can have my own child without a man.
Ja, wie schön. Ich kann mich dann komplett alleine um das Kind kümmern, was mich sehr befreit. Ob gesellschaftlich akzeptiert oder nicht, ich glaube, selbst die Alleinerziehenden streben diesen Lifestyle jetzt nicht unbedingt an und finden den cool oder so. Aber hier sprechen wir dann auch Homosexualität an, ne?
Eine Girlfriend.
Yes, of course.
Ja, was wir am Ende sehen, ist also eine Verlautbarung, eine Glorifizierung des westlichen, komplett befreiten Liberalismus, ausgedrückt durch diese junge Dame hier, die es als Grund angibt, dass es eben hier so möglich wäre, hierhin gekommen zu sein. Und hier ganz einfache Frage, wie repräsentativ ist diese Dame für die Masse der Flüchtlinge? Wie viele von ihnen kommen, weil sie es als Vorteil sehen, hier alleinerziehend sein zu können oder eventuell homosexuell sich ausleben zu können? Ist das repräsentativ, liebes Y-Kollektiv?
Then I went back to Syria and then Turkey and then here. So I was hoping that this one will be the last one. And then I will finally... Sorry.
No, it's fine. Okay.
Maybe finally I will say this is home.
Ja, seht ihr, die Frau weint, dann müssen wir leider sämtliche Gesetze im Hinblick auf unsere Asylpolitik fallen lassen, die Grenzen öffnen, einfach unsere nationale Souveränität komplett aufgeben. Schaut mal, diese Frau weint, alle dürfen nach Deutschland rein. Ich meine, das ist der Punkt, der eben durch diesen Beitrag vermittelt wird. Schaut mal, diese Frau, die vertritt doch genau dieselben kulturellen Werte wie wir und die ist halt echt gekommen wegen dieser westlichen Freiheit und nicht aufgrund von etwaigen Sozialleistungen oder so. Denn homosexuell oder alleinerziehend hätte sie zum Beispiel auch in einem Drittstaat, in einem Nachbarland von Deutschland sein können. Warum? Unbedingt Deutschland. Natürlich haben etwaige finanzielle Anreize keine Rolle gespielt, bei keinem einzigen. Und das sind dann zwei der Beispiele, die man uns präsentiert, die hier die Masse der Flüchtlinge repräsentieren sollen. Ein Trans-Iraker oder Iraner und eine junge Frau ohne Kopftuch aus Syrien, die es so toll findet, hier vielleicht alleinerziehend werden zu können. Wem bindet ihr hier einen Bären auf, Y-Kollektiv? Das erfüllt natürlich in diesem Beitrag die Funktion, den Kontrast zu den AfD-Wählern, die wir gleich noch hören werden, umso eklatanter und irrationaler erscheinen zu lassen, denn vor wem haben die Angst vor dem Trans-Iraker und der jungen Dame, die sich denkt, hier könnte ich vielleicht mal alleinerziehend werden? Pah, diese irrationalen AfD-Wähler immer voller Hass und sehen gar nicht, was wirklich abgeht in den Flüchtlingsunterkünften.
Was finden Sie gut? Gibt es irgendwas?
Ja, wenn die jetzt zum Beispiel, also ich bin nicht gegen Ausländer, aber wenn ich sehe, was hier rumläuft und kreucht, junge Männer können daheim bleiben und ihren eigenen Staat aufbauen. Komm hierher und mach ein Lebemann.
Was? Das kann ich als Zuschauer vom Y-Kollektiv gar nicht nachvollziehen, weil wir haben doch gesehen, da gibt's Kinder, ein Trans-Iraker oder Iraner und eine Frau, die weint, weil sie hier alleinerziehend werden kann und deswegen unbedingt hierbleiben möchte, unter anderem. Ihr merkt schon, ne? Diese Kontrastwirkung lässt diese Dame mit nachvollziehbaren Sorgen und Anwürfen, das ist ja Teil ihrer Lebensrealität, sie und ihre Nachbarn erleben das ja in diesem Ort, die denkt sich das ja wohl nicht aus. Das wirkt alles vor diesem Hintergrund mit diesem Kontrast irrational und gefühlskalt. Das ist das Ziel gewesen.
Ich würde sagen, über 50% arbeiten gar nicht. Die leben nur auf unsere Kosten und Staat eben, ne? Und das sehe ich nicht ein. Ich habe eine kleine Rente, noch nicht mal 800 Euro. Und habe mein Leben lang gearbeitet.
Ja, Und was die Dame da anspricht, ist eben auch der Aspekt der sozialen Gerechtigkeit, ja, ein Frame, den ich jetzt hier einmal für mich übernehme, den ich vorhin schon angesprochen habe. Das sind Leute, die haben ihr Leben lang gearbeitet und die wundern sich, wie Menschen, ohne einen Tag gearbeitet zu haben, nach Deutschland kommen können und in ähnlicher Art und Weise vom Staate versorgt zu werden, wie diese Dame selber, nach einem Leben voller Arbeit. Das ist eine Ungerechtigkeit, die Menschen tief in sich spüren. Eine Grausamkeit, die dem Menschen angetan wird, weil sie ja im metaphorischen Sinne mit dieser Politik die Arbeiterklasse versklaven, wenn man so wollte, ja, metaphorisch wohlgemerkt, ich weiß, um dann aber Steuergelder zu erwirtschaften, die wiederum umverteilt werden an Leute, die eben noch keinen Tag in Deutschland gearbeitet haben. Und die Ungerechtigkeit darin, die nachzuvollziehen, das ist ein zutiefst menschlicher Reiz, den, glaube ich, jeder nachvollziehen kann. Natürlich, das alles ausgesprochen in einer gewissen Einfachheit, die aber auch eben bodenständig und ehrlich daherkommt. Hier wird ja auch nichts dazu gesagt, ob die Zahlen, die sie jetzt gerade nennt, irgendwie falsch wären oder so. Wie ist es denn mit Bürgergeld? Schauen wir doch mal nach. Ja, wir kriegen hier direkt den Faktencheck der KI von Google, finde ich gut. Die Behauptung, dass 50% der Bürgergeldempfänger keinen deutschen Pass haben, ist nicht ganz korrekt. Die aktuelle Statistik zeigt, dass etwa 48% der Bürgergeldbezieher keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, laut dem Südkurier. Also, das heißt also auch in dem einfachen Ausdruck dessen, was die Dame uns mitgeteilt hat, liegt Wahrheit. Statistisch signifikante Wahrheit. Und aufgrund dieser Tatsache, so könnte man mutmaßen, wird ja auch nicht gesagt, dass das falsch wäre oder so.
Zwei Kinder großgezogen und das soll ich für Syrien und sonst woher, Pakistan und ach, was weiß ich, wo die überall herkommen, die soll ich mit unterhalten und denen Essen und Trinken geben. Wie komme ich denn dazu?
Ja, und das Ding ist halt allein diese Frage schon. Wie komme ich dazu? Ja, weil die Altparteien das halt wollen. An diesem Punkt war also alles wirklich menschlich nachvollziehbar, geprägt durch einen gewissen Gerechtigkeitssinn bei dieser Dame. Natürlich wurde ihr Beitrag bereits schon abgeschwächt durch die Kontrastwirkung. Ja, wirkt irrationaler, weil schau doch mal, wie lieb diese Leute dort sind, die wir gerade gesehen haben. Aber selbst das war dem Y-Kollektiv ein bisschen zu menschlich, ein bisschen zu nahbar, sodass die Journalistin uns natürlich jetzt darüber aufklären muss, wie sie sich danach gefühlt hat. Ja.
Muss das ein bisschen verdauen. Auf jeden Fall, was sie mir so erzählt hat. Und ich weiß auch in den Interviews nicht so genau. Also ich will ja das gar nicht werten.
Ha! Und deswegen tue ich es. De facto eben, indem ich mich hier jetzt selber noch mal im Bettchen filmen muss, um den Leuten zu sagen, oh, ich muss das verdauen. Ich will das ja nicht werten, aber ich muss das verdauen. Ja, die hat da was gesagt, was ich verdauen muss. Das hat sie nach keinem einzigen Wortbeitrag der anderen Protagonisten, die wir bis jetzt gesehen haben, gesagt. Nein, das sagt sie natürlich, nachdem jemand sich da pro AfD geäußert hat.
Die AfD gewählt hat?
Ja. Ja, ich hab's auch gewählt.
Okay, warum?
Eine soziale Ungerechtigkeit angesprochen hat zwischen den Inländern und den Ausländern.
Ich würde sagen, über 50% arbeiten gar nicht. Die leben nur auf unsere Kosten.
Da sie das nicht werten will, sagt sie uns allen, dass sie das nochmal verdauen möchte, weil das ja keine Wertung ist.
Aber ich weiß manchmal gar nicht so richtig, wie ich reagieren soll.
Genau, und weil sie das nicht weiß, weiß sie hier in diesem Moment ganz genau, wie sie darauf reagieren soll, wenn sie keine Argumente in dem Interview vorweisen konnte, und zwar indem sie im Nachhinein und sagt, sie musste das verdauen, was klar insinuiert, oh, irgendwas war schon schlimm an dem, was die alte Omi da gesagt hat. Zwar sagt sie uns nicht genau was, aber es war emotional anrührend, sodass sie es verdauen muss. Versteht ihr? Emotionale Manipulation und keine Argumente. 18,36 €, meine Freunde.
Was repräsentiert denn die AfD, wo sie denken, da oder wo die Menschen denken, dass das dass es ihnen helfen würde? Also was?
Die sagen ja nicht generell Ausländer raus. Pflegekräfte, Ärzte, Fachkräfte, die sollen gerne hier bleiben.
Ich meine, auch das muss man sagen. Dieser Mann differenziert, wie man differenzieren muss, finde ich gut. Wobei ich sagen würde, hier bleiben. Ich würde die Frage stellen, wenn du dann durch das Asylsystem gekommen bist, aber qualifiziert bist, warum bist du dann durch das Asylsystem gekommen und hast dir nicht ein offizielles Visum für Deutschland geholt? Was ist der Grund? Auch da müsste man sagen, naja, formal, du musst jetzt abgeschoben werden. Ob du qualifiziert bist oder nicht, können wir dann ja bei deiner nächsten Einreise wieder feststellen, wenn du sie legal vollziehst.
Die haben nicht solche billige Handys wie wir. Ja, die lungern hier in der Gegend rum. Die führen sich oft wie Graf Rotz. Wir leben von ihrer Witwenrente und vom Pflegegeld. Muss jeden Monat rechnen, dass wir nie in den Dispo rutschen.
Ja, und auch hier spürt man wieder die monumentale soziale Ungerechtigkeit, die dieser Mann hier auch einmal wiedergibt. Er sieht wieder Leute in Markenklamotten halt nun mal stehen. Auch die Dame, die diesen Beitrag macht, wird diesen Eindruck jetzt nicht widerlegen können. Und da ist natürlich die Frage zu stellen, sollte so eine Migration in der Form stattfinden? Sollten Leute auf Kosten der arbeitenden Kartoffelbevölkerung, böse ausgedrückt, ja, sich einen lauen Lenz machen können? Ja, und allein von den Sozialleistungen leben können, die natürlich einen bedeutenden Pull-Faktor darstellen, seinen Weg nach Deutschland zu finden. Die Antwort ist nein. Und auch wenn ein Mann sich simpel und schmissig ausdrückt, kann in diesen Worten Wahrheit liegen.
Ich glaube nicht, wenn die AfD hier mal regieren sollte, Da werdet ihr euch umgucken. Das wird nicht so sein, wie ihr euch das denkt.
Die meisten am Tisch haben bei dem Thema übrigens gar nichts gesagt und geschwiegen.
Und auch da wieder eine Einordnung. Auch hier muss wieder eingeordnet werden. Und das, was sie dadurch ausdrückt, ist das Folgende. Die anderen Leute wollten da gar nichts zu sagen. Ja, die sind entweder eingeschüchtert durch diese radikale Meinung und wollen sich jetzt hier nicht mit diesen Radikalinskis verscherzen. Oder die denken vielleicht noch viel Schlimmeres und trauen sich das gar nicht auszusprechen. Aber warum muss man hier hervorheben, dass andere schweigen? Vielleicht auch, um die anderen, das wäre die andere Deutung, ein bisschen da herauszuretten, ja? Keine Sorge, die denken nicht alle so, dass qualifizierte Leute zuwandern sollten und kein Missbrauch des Asylsystems stattfinden sollte. Das denken nicht alle. Keine Sorge, dass Transsexuelle aus dem muslimischen Raum und Frauen, die sich darauf freuen, hier auch alleinerziehend sein zu können, nicht repräsentativ für die Bevölkerung in Flüchtlingsheimen sind, das musste man an der Stelle aber nicht nochmal einordnen. Y-Kollektiv. Und auch hier würde ich natürlich gerne noch eine weitere Szene besprechen. Hier trifft sie zwei mutmaßlich junge, queere Persönlichkeiten, mit denen man hier Tischtennis spielt. Also eine linke Journalistin in einem linken Öffentlich-Rechtlichen, in einem linken Dokumentationsformat trifft Vertreter der linken Klientelgruppe, denen natürlich aufgrund dieser Tatsache, sie sind nicht diese Stammtischrentner da, die gegen die Flüchtlinge pöbeln, eben nicht nur einen Vertrauensvorschuss gewährleistet. Nein, man hilft ihnen sogar dabei, eine mutmaßliche Bedrohungslage in diesem Beitrag selber herbeizuinszenieren. Um uns allen klarzumachen, die Gefahr kommt natürlich von rechts. Damit soll natürlich komplett ausgespart werden, dass eine massenhafte Migration aus muslimischen Ländern, die eine ganz klare Meinung zum Beispiel zur Homosexualität oder allgemein zur sexuellen Andersartigkeit haben, wird damit komplett ausgeblendet. Die spielt in diesem Beitrag auch für diese beiden queeren Persönlichkeiten keine Rolle. Und die Boomer da hinten, die sollen mal nicht die AfD wählen, das wäre gefährlich.
Ich habe natürlich auch die Graffitis gesehen.
Aha.
Wie ist das hier? Also fühlt ihr euch hier sicher?
Man läuft teilweise schon mit Angst rum.
Ja.
Ja, wie fühlt man sich zum Beispiel, ich möchte jetzt nicht die Graffitis da relativieren, welche auch immer. Ja, wie fühlt man sich, wenn man überall Sticker sieht, wo drauf steht, Solidarität ist der Hammer, Freiheit für Lina E. oder so. Ja, also wo explizite Freiheit von Linksextremen für linksextreme Gewalttäter, die Leute mit abweichender politischer Einstellung den Schädel einhämmern mit einem Hammer. Ja, wo die Freiheit eben dieser Täter gefordert wird. Oder Free Maya, der ja in Wirklichkeit Simeon heißt und eben auch Mitglied dieser äußerst brutalen Hammerbande ist. Ja, wie fühle ich mich dann im Hinblick auf die Leute, die diese Sticker in der Umgebung geklebt haben? Als jemand, der denen nicht politisch gefallen sollte. Und ist meine Angst da begründeter als die Angst dieser beiden Persönlichkeiten aufgrund von einzelnen Graffitis in irgendeiner Unterführung?
Da war ich mit einer Freundin und da wurden uns sowas wie Lesben oder sowas hinterhergerufen.
Sowas wie, also ich könnte mich genau an den Wortlaut erinnern, wenn mich das emotional massiv belastet hätte, was ich dort zu hören bekommen habe.
Und das jetzt auch schon häufiger tatsächlich.
Das ist unsere Realität.
Ja.
Und das ist das Gesicht, was die Moderatorin dann währenddessen macht, während die von ihren Marginalisierungserfahrungen erzählen?
Ja.
Fast so, als könnte man da seine Freude gar nicht zurückhalten, weil das so richtig schönes Gold ist für diesen Beitrag, wenn die davon so erzählen, ne? Also emotionale Betroffenheit sieht definitiv anders aus. Fast so, als würde die Moderatorin das selber nicht so ganz ernst nehmen.
Will von Miri wissen, was sie über das Klischee MigrantInnen sind gefährlich denkt.
Ich bin auch der Meinung, dass das Problem nicht unbedingt Migranten sind, sondern wirklich Männer.
Okay, hier haben wir also die Heidi Reicheneck verwirklicht.
Was sind für Sie hier die Ursachen?
Männer.
Wird diese Aussage denn mal gefact-checkt? Wird sie nicht? Laut der polizeilichen Kriminalstatistik 2024 sind tatsächlich sogar ausländische Frauen vergleichbar oft straffällig geworden wie deutsche Männer. Das heißt, das hält sich ungefähr sogar die Waage. Und ausländische Männer, auch hier, ne, so weit geht die Differenzierung bei diesen Leuten nicht, weil sie das nicht dürfen in ihrem Weltbild. Ausländische Männer sind natürlich monumental überrepräsentiert, auch gemessen an den deutschen Männern.
Es wird so viel mit Angst auch immer argumentiert, auch von der anderen Seite. Dass sie ja Angst hätten vor den bösen Migranten. Und wenn man mal so ein bisschen dahinter schaut, hinter die Fassade, ist es eigentlich nur Wut und Hass und überhaupt keine Angst.
Ich muss es ein bisschen verdauen.
Es kann nicht sein, dass Leute sich die polizeiliche Kriminalstatistik anschauen und da dann etwaige Überrepräsentationen sehen und daraus ableiten, wir sollten diese Migrationspolitik in dieser Art und Weise nicht fortführen. Das kann natürlich nicht sein. Doch diese Aussage, die natürlich gaslightet, ja, diese Dame gaslightet, dass hier Leute aufgrund von irrationalen, hetzerischen Motiven handeln würden.
Wenn man mal so ein bisschen dahinter schaut, hinter die Fassade, ist es eigentlich nur Wut und Hass.
Dieses Gaslighting wird natürlich jetzt nicht mehr eingeordnet mit einem, oh, das muss ich erstmal verdauen, ob das so stimmte. Wir haben hier mal die Faktenchecker gefragt. gefragt, die haben sich die Zahlen angeschaut. Nein, das passiert nicht. Stattdessen passiert Folgendes.
Hinter der Kamera bleibt plötzlich ein Mann stehen. Mit großem Hund und Kleidung, auf der ich Nazi-Symbole zu erkennen meine.
Ja, da mache ich doch einfach mal einen Vorschlag. Wie wäre es denn, wenn sich der Kameramann um 180 Grad dreht und diesen Mann einfach mal filmt? Ja, man kann ihn ja anonymisieren, aber uns dann den Beweis dafür liefern, dass er de facto in so einer Art Kluft dort aufgetaucht ist. Meine Mutmaßung an der Stelle. Der hat gesehen, ihr seid da mit einem Kamerateam am Filmen und in dem Moment bleibt man stehen und schaut halt mal ein bisschen. So wie das wahrscheinlich jeder gemacht hätte.
Er holt das Handy raus.
Der hat das Handy rausgeholt. Also auch hier, zeigt es uns. Also ich glaube jetzt, dass da jemand das Handy rausgeholt hat, wenn er ein Kamerateam sieht, was ein Interview macht. Aber das, also wir haben vorhin darüber geredet, ja, dass mit Angst argumentiert würde und dass das natürlich nicht richtig wäre. Und hier verwirklichen wir dann gerade die Argumentation mit Angst in Form dieser Szene, die man hier gerade hochstilisiert.
Das ist, wenn man...
War das jetzt gerade so eine Situation, hat der jetzt... Man wird dann auch so ein bisschen paranoid irgendwie, ne?
Ja, es wirkt paranoid. Was hat denn der jetzt konkret gemacht? Gar nichts. Also, ich bekomme keine Angstzustände, wenn irgendjemand durch den Park läuft mit seinem Hund und währenddessen sein Handy rausholt, während ich auf einer Bank sitze. Das, finde ich, ist hier gerade, glaube ich, eine Situation, die irrational hochstilisiert wurde.
Ich bin mittlerweile auch sehr paranoid. Und ja, der sah schon so aus.
Ja, hat er jetzt irgendwie Bescheid gesagt oder so?
Okay, jetzt filmt ihr hinterher und was sehen wir? Ein schwarz angezogener Typ mit Glatze. Der hat eine Glatze, Leute. Das kann nur Neonazi gewesen sein. Die Gelegenheit, ihn zu filmen und zu anonymisieren, als er direkt dort stand, die hat man nicht wahrgenommen. Dann geht er weiter ohne etwas. Was hat dieser Mann jetzt konkret gemacht? Der ist kurz stehen geblieben, hat sein Handy rausgeholt. Hier wurde noch nicht mal gesagt, dass er gefilmt hat. Und der geht jetzt einfach so weiter. Wovor genau hatte man denn jetzt Angst? Ihr seht also gerade, man spricht mit den älteren Leuten. Zwei Beispiele haben wir uns angeschaut. Da muss man es verdauen. Muss man sagen, nicht alle haben so geredet, viele waren still.
Die meisten am Tisch haben bei dem Thema übrigens gar nichts gesagt und geschwiegen.
Aber hier, während wir im Flüchtlingsheim uns die jungen Kinder anschauen und die nette Frau, die aus Syrien kommt und hier nur arbeiten möchte und dann sogar Tränen überströmt, uns das erzählt, dass Deutschland ihre neue Heimat werden soll, ja?
Maybe finally I will say this is home.
Das kontrastieren wir jetzt mit jemandem, der mal stehen bleibt, irgendwie guckt oder filmt Leute und dann einfach ohne was zu machen weitergeht. Und das müssen wir dann aber unterlegen mit dieser Musik und damit diesen Moment kreieren, hochstilisieren, der wahrscheinlich sich live komplett anders und eben weniger dramatisch abgespielt hat. Es ist an diesem Punkt einfach nur noch Propaganda, Freunde.
Weil er irgendwas mit dem Handy gemacht hat. Krass, ey.
Irgendwas? Also sie sagt noch nicht mal, dass gefilmt wurde. Was hat der denn jetzt gemacht? Der skandalöse, angsteinflößende Moment, der Beleg dafür, dass es hier gefährlich wäre für eben diese linke Klientelgruppe ist, dass da ein Mann mit einem Hund vorbeigeht, sein Handy rausholt und weitergeht, ohne was zu machen. Das unterlegen wir mit bösartiger oder gruseliger, aufregender Musik und schon haben wir den Propagandagehalt des Ganzen erfüllt. Wunderbar. Vielleicht noch eine Stelle. Hier bekommt nämlich jemand aus dem Flüchtlingsheim die Nachricht, dass er zurück nach Frankreich muss, nach Dublin verfahren, weil auch er eben kein Bleiberecht hier hat, laut Gesetz. Das wird ja auch tatsächlich manchmal durchgesetzt. Und hier wird's interessant.
Egosa will nicht zurück. In Frankreich hatte er Kontakt zu kriminellen Leuten. Deshalb will er auch im Film nicht erkannt werden. Er hat Angst, dass diese Leute ihn erkennen und wissen, dass er wiederkommt.
Okay, ganz kurz. Man sagt hier also nicht, dass er Opfer von einer Straftat durch eine kriminelle Vereinigung geworden ist, sondern man sagt, er hatte Kontakt mit kriminellen Vereinigungen. Was steht denn dahinter? Hat dieser Mann eventuell Straftaten begangen? War er im kriminellen Milieu tatsächlich involviert? Hatte sich dort mit anderen Kriminellen verscherzt und deswegen Angst, zurück nach Frankreich zu gehen? Und warum eigentlich konkret Angst? Weil Frankreich ist ja auch groß. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er genau diese Leute wieder trifft? Andere Frage. Also hier wird noch nicht mal versucht zu hinterfragen. Moment mal, hä? Was heißt das, er stand im Kontakt? Wird nicht weiter ausgeführt? Natürlich. Naja, das war mein Beitrag für heute, meine lieben Freunde. Dicke Ladung Y-Kollektiv an der Stelle, mein Dislike definitiv verdient. Mal wieder schön einseitig schöner Selfie-Journalismus, so wie es uns gefällt. Ich würde also sagen, meine lieben Freunde, ein bisschen Y-Kollektiv-Propaganda zu analysieren schadete an der Stelle nie und
muss es ein bisschen verdauen.